Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Und heute ist eine ganz besondere Folge, Jubiläum. Wir feiern heute 100. Folge Mamala Papp. Und zu diesem besonderen Ereignis, ich freue mich einfach, ich kann es gar nicht glauben, 100 Folgen, 100 Menschen, 100 Geschichten, die wir hier schon zusammen gehört haben, habe ich einen ganz besonderen Gast. Heute begrüße ich Georgine Kellermann.
Hallo.
Und Georgine, wir haben uns kennengelernt, beruflich vor einigen Jahren. Du warst meine Chefin. Und wir haben uns in einer sehr besonderen Zeit kennengelernt, denn bevor du meine Chefin wurdest, warst du mein Chef. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, ich bin Journalistin seit vielen, vielen Jahren. Ich habe 40 Jahre und 8 Monate für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet. Die letzten Jahre im Studio Essen, da haben wir dann auch zusammengearbeitet. Mhm. Und das Studio Essen ist natürlich für mich ein ganz besonderes Studio, weil ich es in der Tat als Georg Kellermann übernommen habe und einige Monate später in den Urlaub gefahren bin und als die, die ich schon immer war, dann auch öffentlich zurückgekommen bin als Georgine Kellermann. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Es war ja eine Zumutung für ein Team, in das ich gerade erst hineingekommen war. Und dann fährt der Chef in Urlaub und kommt aus dem Urlaub zurück und sagt, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau. Und wie ihr, wie das Studio Essen, wie das Team mich danach aufgenommen hat, respektiert hat, wertgeschätzt hat und auch getragen hat, das wird mir bis zum letzten Atemzug immer eine ganz, ganz tolle Erinnerung bleiben.
Und das ist auch etwas, was man wahrscheinlich im Leben wirklich nie wieder erleben wird, diese Phase mitzuerleben und diese Transformation auch. Mhm. Ne? Also als Georg habe ich dich ja kaum kennengelernt, das war die meiste Zeit Georgine. Mhm. Und vielleicht lass uns nochmal über diesen Moment einmal kurz sprechen. Der Moment, wo du gesagt hast oder gedacht hast oder sich es ergeben hat, jetzt möchte ich eigentlich die sein, die ich schon immer bin, aber versteckt habe. Mhm. Wie kam es dazu? Warum in diesem Moment? Warum hast du diesen Moment gewählt oder warum hat es sich so ergeben?
Das war eine Reflexhandlung. Also ich hatte schon lange vorher auch Kolleginnen und Kollegen eingeweiht und gesagt, was mit mir eigentlich ist. Und ich habe auch mit einer Psychotherapeutin daran gearbeitet, ich merkte ja, dass der Druck in mir immer größer wurde, dieses Versteckspiel, die Rolle, die ich spielen musste. Die Rolle des Georgs war die größte Lüge meines Lebens und diese Lüge hat natürlich auch Auswirkungen auf das Seelenleben gehabt. Und dann habe ich eben mit einer Coach in Aachen und auch mit einer Psychotherapeutin daran gearbeitet. Und die hat, nachdem das alles passiert war, gesagt, ich wusste, dass das irgendwann passieren würde, dass es so rasch passieren würde, so überraschend. Mhm. Das habe ich mir nicht vorstellen können oder das habe ich mir nicht gedacht. Und das war einfach, als wenn ein Schalter umgelegt gewesen wäre. Ich hatte mir, 2019 war das, am 19. September, ich hatte mir eine Reise nach San Francisco zum Geburtstag geschenkt, den ich in San Francisco feiern wollte. Und am Geburtstag wollte ich als Georgine über die Golden Gate Brücke laufen. Und auf dem Weg nach San Francisco, ich bin von Frankfurt aus geflogen, aber nach Frankfurt von Düsseldorf aus mit dem Zug gefahren. Und bin also unten im Tunnel und gehe zum Gleis 16 hoch, wo die Fernzüge Richtung Frankfurt abfahren. Und stehe da mit meinen beiden Koffern auf der Rolltreppe und du kennst das, die Kante oben, die kommt dann immer tiefer und irgendwann sieht man die Menschen, die da oben stehen und da steht eine Kollegin. Mhm. Eine sehr liebe, wirklich sehr liebe Kollegin, mit der ich auch lange zusammengearbeitet hatte und ich glaube, ich hätte noch 2 Tage vorher alles versucht, mich zu verstecken, privat. Ich war aufgebrezelt, Ballerinas, Dreiviertelhose, lackierte Fingernägel, große Sonnenbrille, hinter der ich mich auch so ein bisschen verstecken konnte. Und sie guckt mich an. Und ich wusste, die fragt sich jetzt, ist das der Kellermann? Und wenn ich um die Ecke gewuselt wäre, dann hätte sie sich diese Frage ein Leben lang gestellt, aber sie hätte nie hundertprozentig sicher sein können. Und ich hab nicht gedacht, Ich bin auf sie zugegangen und habe sie begrüßt und sie hat gesagt, Herr Kellermann? Dann habe ich gesagt, ja. Dann sagt sie, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und dann hat sie, das war so eine Sekunde, aber keine Schrecksekunde, sondern so diese Sekunde des Begreifens. Und dann hat sie gesagt, cool. Und das war, ich sage immer, ich konnte am Fuße der Rolltreppe nicht wissen, dass sich oben angekommen mein Leben dramatischst verbessern würde. Und so war das. Da war Georg am Ende dieser Rolltreppe Geschichte.
Krass. Das heißt, den Urlaub hast du auch mit einem ganz anderen Gefühl geführt.
Unglaublich. Ich habe Fotos aus der Zeit, die so eine befreite Ausstrahlung haben. So eine. Ich habe Menschen kennengelernt in den USA, die auch sofort, also da musste nichts erklärt werden. Und erlebt das auch heute noch hier. Als ich war gestern mit meiner Verwandtschaft in Betzdorf zusammen. Wir hatten 6 Wochenamt für meine Tante, die leider gestorben ist, die letzte Schwester meiner Mutter. Aber das ist ein ganz anderes Zusammensein. Ein ganz anderes Zusammensein. Und da werden auch keine Fragen mehr gestellt. So müsste es eigentlich immer sein.
Dieses Gefühl, diese Erleichterung, die du dann gespürt hast, als du die Rolltreppe hochgefahren bist, also diese paar Sekunden quasi, die dann alles geändert haben. Du konntest ja aber nicht wissen, dass diese Erleichterung kommt. Und ich bin mir sicher, du hast dir ganz oft vielleicht schon vorher Gedanken gemacht, vielleicht mache ich das dann öffentlich oder dann oder dann. Was hat dich zurückgehalten und was war so das schlimmste Gefühl, die schlimmste Angst, die du hattest, wenn du die Wahrheit sagst?
Dass man über mich lacht und dass man mir meine journalistische Kompetenz abspricht. Dass man, wenn ich über etwas berichte, nicht mehr die Berichtende sieht und die Geschichte, die berichtet wird, sondern einen Menschen, über den man sich lustig machen kann. Und damit wäre alle Arbeit hinfällig gewesen. Und ich liebe diesen Job. Also ich wollte ja immer Pilotin werden und das hat nicht geklappt, weil meine Augen nicht gut genug waren. Aber danach ist Reporterin der Beruf, der eigentlich genau das mit sich gebracht hat, was auch Pilotin mit sich gebracht hätte.
Ich stimme zu. Aber wir sind in den 2020er Jahren, es ist eine ganz andere Welt, als du Kind warst. Mhm. Mich würde interessieren, dich als, wenn du dich erinnern kannst, denkst du noch an dich als kleiner Junge? Also ist das ein anderer Mensch quasi oder wie erinnerst du dich an deine Kindheit?
Ah, ich glaube eher so ein Neutrum. Ne? Mhm. Also ich durfte ja kein Mädchen sein, weil das die Gesellschaft damals niemals zugelassen hätte. Ich bin ja auch mal zu Hause aufgefallen in den Kleidungsstücken meiner Mutter und ich muss immer dazu sagen, es geht nicht um die Kleider oder um die lackierten Fingernägel. Kleider und lackierte Fingernägel dienen dazu, die falsche Verpackung, die der liebe Gott für mich ausgesucht hat, zu kaschieren. Damit kann ich so ein bisschen verstecken, dass da nicht alles zusammenpasst. Und dieses Erwischtwerden, das hat zu Hause natürlich auch erstmal zu großen Irritationen geführt. Aber ich muss meinen Eltern wirklich sehr, sehr dankbar sein. Die haben mich dafür nicht verurteilt, die haben mich nicht abgelehnt. Mein Vater hat mir angeboten, mit mir zu sprechen, was ich nicht wollte, weil habe irgendwie keinen Sinn drin gesehen.
Trotzdem toll von ihm, ne? Ja. Als Mann auch, denke ja. Ich mir gerade.
Und dann auch in den 60er und 70er Jahren. Ich nenne das immer diese Käseigelkultur. Also das war so spießig und man achtete schon sehr darauf, was denken die anderen über uns und so weiter. Und da sind wir heute, Gottlob, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind Gottlob sehr viel weiter.
Hätten deine Eltern etwas anders machen können? Also natürlich, die Zeit, ist das Wort Trans gab es gar nicht. Man hat in einer Welt gelebt, wo man, wie du gerade gesagt hast, um Gottes Willen, was denken die Nachbarn, bloß nicht auffallen und so weiter, eher konform. Aber hätten sie etwas anders machen können, wo du dich vielleicht schon früher geöffnet hättest?
Natürlich. Natürlich, wenn sie gewesen wären, wie viele Eltern heute sind, dann wäre das alles natürlich sehr viel einfacher gewesen. Die Frage ist aber, hätte die Gesellschaft das mitgemacht, wäre ich dann überhaupt bei der Rheinischen Post als freie Mitarbeiterin akzeptiert worden? Und da sage ich, mit Sicherheit wäre das nicht passiert. Ich habe kurz nachdem ich eben, also nachdem Georg-Geschichte war, habe ich, ich nenne sie immer meine Lieblingslavendelverkäuferin, eine Frau in der Stadt getroffen, die mich vorher schon sehr unterstützt hat, auch weil sie mir gesagt hat, ich finde sie so cool, weil sie zu sich stehen. Und dann traf ich sie in der Stadt und dann sagt sie zu mir, ich habe die ganze Woche an sie gedacht. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann sagt sie, ich habe nach 13 Jahren keine Tochter mehr, sondern einen Sohn. Und ich habe damals echt angefangen zu weinen und ich glaube, sie hatte auch Tränen in den Augen. Und dann hat sie gesagt, wir unterstützen unser Kind. Wir wollen, dass unser Kind glücklich ist und es kommt nicht darauf an, welche Pronomen es benutzt. Und so sind heutzutage viele Eltern. Und das hätte ich mir natürlich auch von meinen Eltern gewünscht. Aber das hätten sie ja nur sein können, wenn die Gesellschaft als Ganzes so gewesen wäre. Und das war sie nicht. Also ich blicke auch, wenn ich zurückblicke, dann denke ich immer, nee, wieso sollst du zurückblicken? Guck nach vorne. Du hast jetzt, und ich hoffe, dass das noch viele Jahre sein werden, du hast die tollsten Jahre deines Lebens. Mein Leben war toll. Ich habe auch wirklich wunderbare Momente erlebt. Aber jetzt ist das so in einer Unendlichkeit und einer Unbegrenztheit, dass ich mich sehr auf die Zukunft freue.
Ich sehe das auch in deinem Gesicht, in deinen Augen, die lächeln, auch wenn du über die Jahre, wo du noch nicht echt sein konntest, leben konntest, sprichst. Du lächelst, ich sehe keine Bitterkeit in deinem Gesicht. Und trotzdem, diese ganze Zeit, ich stelle es mir schwer vor und hart für die Seele, weil es gibt ja zum Beispiel auch heute noch Eltern, obwohl wir alle schon natürlich ganz anders denken als in den 70er Jahren, aber auch wenn ich zum Beispiel an ein Thema denke, viele Eltern wünschen sich, dass die Kinder in ihre beruflichen Fußstapfen treten und Kinder möchten so gerne den Eltern ein Lob von ihnen und möchten ihnen auch gerne so genügen. Mir fehlt gerade das richtige Wort. Man wünscht sich den Eltern die Wünsche zu erfüllen. Und auch wie viele Menschen haben Berufe ergriffen, die sie nur gemacht haben, weil der Vater das wollte oder so. Ne? Und sie haben es vielleicht auch erfolgreich gemacht, aber eigentlich war es nicht ihrs. Wenn du nochmal zurückdenkst, mit was für einem Gefühl musstest du als junger Mensch, als junger Erwachsener leben? Wie hast du deine Tage geschafft? Wie hast du es durch die Tage geschafft? Oder anders gefragt, was würde es bedeuten, wenn man in einem Umfeld groß wird und man weiß, man kann sich hier nicht öffnen? Was bedeutet das für einen selbst? Also, wenn ich mir vorstelle, klar, so ein bisschen verstellen, in Anführungsstrichen, das muss jeder mal irgendwie in der Situation, aber einfach sein Ich nicht offen zeigen können.
Ja.
Das Wichtigste.
Das war ja, privat war das ja möglich, weil privat war ich. Jeder, der zu mir kam, wusste das.
Freunde alle wussten.
Freunde, Freundinnen, Partnerinnen, alle wussten das. Die 8 Stunden Arbeit, also inklusive Hinfahrt und so weiter, da habe ich die Rolle des Georgs gespielt. Und ich habe das so als... Ich habe gesagt, ich habe meinen Blaumann angezogen, bin zur Arbeit gegangen, bin nach Hause gekommen, bin wieder ausgezogen und war wieder Georgine. Die Mutter meiner besten Freundin war mal zu Besuch und hat dann gesagt, also die Tür war zu, ich habe mich umgezogen. Und das ist ihr richtig aufgefallen. Sie hat, der zieht sich ja sofort um. Und ich hatte auch alle Partnerinnen, das waren toll, aber eine, die dann auch immer gesagt hat in den letzten Jahren, wenn ich einen Orts- und Jobwechsel hatte, jetzt ist doch die Gelegenheit, jetzt kannst du das ist doch so eine Zäsur, dass du das auch noch angehen kannst. Und ich habe das in Gedanken immer bis 3 Minuten vorher geschafft. Und wenn es dann wirklich passieren sollte, hat mich der Mut verlassen.
Das heißt, zu Hause, also du hattest von den 24 Stunden Tag, hattest du immer auch einen geschützten Raum, ja, immer, wo du einfach dann auch ausatmen konntest. Ja. Und so wie du die Klamotten abgelegt hast, dann einfach, das ist der eine Teil, das ist der andere, ja, Teil. Ohne wäre es nicht gegangen, oder? Da würde man
nicht
springen.
Nein, ja, das, ich glaube, dann hätte mich auch, also, dann fragt man sich, was ist dieses Leben eigentlich wert?
Klar.
Warum lebst du dieses Leben? Und ich habe es natürlich für die 8 Stunden Reporterin gelebt, aber natürlich auch für die 16 Stunden Georgine. Mhm. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Also das war dann auch immer die Erholung, mhm, vom Rollenspiel.
Natürlich, weil das ja mega anstrengend, mhm, ist. Hast du irgendwann mal Phasen in deinem Leben gehabt, wo du gedacht hast, ich muss das vielleicht immer so machen, oder war immer ein Gedanke, eines Tages lege ich das alles ab?
Ja, das nenne Gedanke war da. Ich weiß nicht, ob du die Serie Transparent kennst. Mm-mm. Das ist eine Serie, die ist auf Amazon gelaufen. Die ist auch eingestellt worden, weil der Schauspieler in der Hauptrolle, dem wurden nach MeToo also Vorwürfe, okay, gemacht. Da hat dann Amazon die Serie eingestellt. Aber bis dahin, und ich wusste nichts davon, was da noch so passiert war, war das eine erstklassige Transparent, mm-hmm, Transparent, mm-hmm, Parent, Eltern, ne, so. Mm-hmm. Und er war Professor an einer Universität, ist, glaube ich, mit 70 pensioniert worden. Und mit dem Tag der Pensionierung hat er seine männliche Rolle in den Schrank gehängt. Und das war's. Von jetzt an war er, ich glaube, Mord. Und dann haben sie seine Familie, super nette Leute, alle erstmal irritiert, aber haben sich an die Situation auch herangearbeitet, auch bewusst damit umgegangen. Und eine Szene ist zum Beispiel, da sitzt er mit seiner Tochter am Swimmingpool, beide die Füße im Wasser, beide mit lackierten Zehennägeln, und die beiden unterhalten sich über Nagellack. Und für mich war dieses der Zeitpunkt Pensionierung. Ich wollte am letzten Tag beim WDR, und ich wollte eigentlich in den Vorruhestand gehen. Dafür hatte ich mir schon ein schwarzes Kostüm gekauft. Und ich wollte in diesem Kostüm zum letzten Tag, wenn die Reden gehalten werden, gehen und sagen, ich habe euch 40 Jahre lang was vorgemacht. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Mhm. Ich bin die. Und dass das dann alles anders gekommen ist, das ist ein großes Glück meines Lebens.
War dir auch immer schon klar, wenn du die sein kannst, die du eigentlich bist, wird es Georgine sein, oder hattest du auch mal andere Namen
im Kopf? Nee, Georgine war es eigentlich immer. Meine Eltern haben mich Georg genannt. Das haben sie ja nicht umsonst getan. Und ich hadere ja nicht mit meinen Eltern. Und die können auch nichts für meine Situation. Und deswegen finde ich, sollte ich den Namen weiter ehren.
Wenn man merkt, dass man jemanden, es kann das Kind sein, es kann der Schüler sein, in seinem Umfeld hat, und ich weiß es gar nicht, ob die Frage, die ich jetzt stellen würde, eigentlich Sinn macht, weil es wahrscheinlich jeder, der ein anderer innerlich ist, eine andere, kann sich gut verstellen.
Ja.
Das heißt, von außen muss man es nicht unbedingt merken.
Ja. Ja. Und das ist das Tolle. Es gibt inzwischen viele Schulen zum Beispiel, die sich dieses Themas sehr bewusst annehmen. Und ich bin auch regelmäßig in 2 Schulen. Eine ist in Oldenburg, da bin ich Patin. Es ist eine berufsbildende Schule, da sind die SchülerInnen also nicht so jung. Und die andere ist eine Gesamtschule in Bonn. Da sind sie durchaus jünger. Und das Interesse der LehrerInnen am Thema ist ungeheuer. Die wollen, und die wollen einfach wissen, und die wollen eben auch diese Indizien. Es ist nicht, wenn ein Kindergartenkind gerne ein Tutu trägt, ein Kindergarten gelesener Junge gerne ein Tutu trägt, dann ist der nicht sofort trans. Ne, so. Die sich das mit dem Verstecken, das ist das größte, das allergrößte Problem. Weil, und da beneide ich die LehrerInnen auch nicht um ihren Job, weil sie manchmal viel zu spät sich der Situation bewusst werden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht aufmerksam gewesen wäre, sondern in der Tat, ich glaube, ich habe eine sehr große Kreativität entwickelt im Versteckspiel.
Wie zum Beispiel?
Naja, ich habe mir die Rolle abgeguckt. John Wayne, habe ich geguckt, wie macht er das? Und ich habe das alles nachgespielt, ja.
Wie ein Mann zu sein hat.
Wie ein Mann zu. Ich habe dann die Hemden, hatten alle hier oben so Klappen, und ich habe Zigaretten geraucht, wo ein Kapitän drauf war und so. Das war alles Blödsinn. Das war idiotisch eigentlich in der Nachbetrachtung, aber damals hat es gewirkt.
Ich habe auch mal ein Interview geführt mit einer Transfrau, die auch erst mit Mitte 50 Coming Out gehabt hat, und sie lebte vorher als Mann in einer Familie, einer streng katholischen italienischen Familie, wo niemand verstanden hat, was in ihm vorging, und er hat mir auch erklärt oder gesagt, ich habe es extra macho-mäßig als Mann gelebt. Ich habe mir einen Schnurrbart wachsen lassen. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich war so das völlige Klischee von einem Macho-Mann sozusagen.
Ja. Ja.
Und auch da hat sie dann erzählt, dass ihr das geholfen hat, aber natürlich auch, dass sie diese innere Zerrissenheit hat, weil sie lange, lange überhaupt gar keinen Freiraum hatte, auch nicht in ihrer Familie. Jetzt zeigst du mir gerade ein... Bist du das?
Ja.
Krass. Ich sehe gerade ein Bild aus deinem Buch. Also ich sehe hier ein Bild von einem Mann mit Vollbartbrille, der an einem LKW sitzt oder einem Bus.
LKW ist in den USA.
Hätte ich nie mit dir in Verbindung gebracht. Wahnsinn, das ist heftig. Ja, also man verkleidet sich letztendlich, innerlich und äußerlich, damit man der zu sein hat, in Anführungsstrichen, wo die Welt das glaubt. Wann war denn aber bei dir der erste Mensch, wo du dich wirklich komplett fallen lassen konntest und wo du wusstest, hier kann ich sein? Also, und was hat dieser Mensch richtig gemacht?
Ich hatte eine Partnerin, bei der ich das sowieso durfte. Und so nach außen, also das war jetzt im engsten Privat, Kreis. Aber ich hatte einer Kollegin, mit der ich in Düsseldorf zusammengearbeitet habe, mit der habe ich häufiger telefoniert, wir verstanden uns gut, und irgendwann habe ich ja nachts, es war wirklich spät nachts, haben wir ein langes Telefon, ich saß auf dem Boden, weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, wie sehr ich gezittert habe vor Sorge, dass sie anfangen würde zu lachen. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie gesagt, dann kommst du in Zukunft häufiger zu mir. Dann kannst du sein, wer du bist.
Oh, eine schöne Antwort.
Ja, ja. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern das ist einfach das ist ein Gefühl von Geborgenheit, was unendlich wichtig ist. Und auch von Vertrauen.
Es gibt aber ja Menschen, die haben das vielleicht nicht. Also in ihrer Familie nicht, in ihren Freunden nicht. Die werden sich das wahrscheinlich suchen, weil jeder Mensch versucht ja irgendwie glücklich zu sein oder seinen Weg zu gehen. Aber wenn man es halt lange nicht hat, was kann man dann machen? Also in seinem Zimmer, in seinen Gedanken frei sein, was kann man machen? Weil auch da, es gibt so viele Schritte. Ich denke mir einmal vor sich selber erstmal, einmal überhaupt erstmal realisieren, das stimmt, das fühlt sich falsch an. Also mein Körper passt nicht zu mir. Also allein das ja erstmal, auch als junger Mensch. Mhm. Dass dann der nächste Schritt möglicherweise dann, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber spreche, oder ich suche mir jemanden. Und dann, ich verändere etwas in meinem Leben so sehr, dass ich die oder der sein kann. Also das sind ja viele, viele Schritte, und jeder Schritt braucht nochmal eine Portion Mut, dass ich den gehe.
Also zunächst mal muss ich meine Lanze für die Frauen brechen. Frauen haben viel, 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 viel mehr Verständnis für eine Lebensgeschichte wie meine. Das wussten auch extrem viel mehr Frauen, kannten mein Geheimnis. Manche Freunde, die auch heute noch meine Freunde sind, auch, also männlich gelesene. Aber in der Regel habe ich mich sehr viel leichter getan, mich Frauen anzuvertrauen als Männern. Und wenn man in der Situation ist, und wir sprechen ja jetzt über Menschen, die eigentlich das Leben noch so vor sich haben und die die Barrieren, die man im Kopf hat, wo die noch richtig hoch sind, ja, weil gesellschaftliche Konventionen und so weiter. Wobei, wie gesagt, wir sind da heute weiter. Es gibt eine Menge Institutionen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wo man auch Hilfe bekommt. Und da braucht man keine Sorge zu haben, dass man das anonym machen möchte, sondern da kann man auch mit Namen hinschreiben und das nimmt niemand, in irgendeiner Form, um damit jetzt Unfug zu treiben, ja, oder so. Ich finde ja auch immer, Eltern und Geschwister sollten eigentlich eine gute Adresse sein, aber ich kann verstehen, wenn das nicht so ist, weil es da einfach Ängste gibt des Verlassenwerdens oder des Sanktioniertwerdens oder so. Das kann ich verstehen. Viele haben Freundinnen und Freunde in der Schule, von denen sie wissen, also ich weiß von Leuten, die sich gerne geschminkt haben, Jungs jetzt, ne, die sich wie Mädchen anziehen wollten und schminken, die kamen morgens in die Schule. Und dann haben ihnen einige befreundete Schülerinnen geholfen, sich zu schminken und umzuziehen. Und dann haben sie den Tag in der Schule eben in ihrer Identität erlebt. Und wenn man es dann ans Schulende ging, und Gesamtschule ist ja gut, die dauert dann auch immer noch ein bisschen länger, dann wurde sich wieder abgeschminkt und man ging wieder nach Hause. Und das ist natürlich auch, schau mal, eine fantastische Hilfestellung. Nur mit jeder, bitte?
Auf jeden Fall. Ne?
Aber mit jeder Hilfestellung, die man bekommt, möchte man ja mehr. Denn das Ziel ist doch eigentlich, immer so sein zu können, keine Einschränkungen mehr, sich keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie ich mich verstecke.
Genau. Also einen Verbündeten, eine Verbündete hilft.
Ja.
Du hast ja anfangs gesagt, die Kleidung ist es nicht. Es ist viel mehr. Wie würdest du es definieren? Was ist Frau sein für dich?
Ah, das ist eine Frage, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Und ich kriege die ja auch häufiger mal gestellt von Menschen, von Menschen, die mir dann einfach auch dokumentieren wollen, du bist keine Frau. Also, in Deutschland leben 80 Millionen Menschen, die Hälfte davon sind Frauen. Und wenn man ihnen die Frage stellt, was ist für dich eine Frau, dann kriegt man ganz viele unterschiedliche Antworten. Ich kann dann immer nur sagen, ich weiß, dass ich es bin.
Oder was fühlt sich für dich weiblich an? Oder was fühlt sich für dich fraulich an?
Mein Leben, meine Identität, meine Existenz und auch, wie mich die Menschen sehen. Hier saß mal eine Journalistin, wir haben uns im Büro unterhalten, die hat dann später einen Podcast aufgenommen, nachdem der Artikel erschienen war. Und in diesem Podcast, ich habe den dann durch Zufall gehört, und dann sagt sie, Frau Kellermann hat als Frau vor mir gesessen und ich habe sie als Frau wahrgenommen. Und die hätte mir nichts Schöneres sagen können. Und das ist für mich einfach so zu sein, wie ich bin.
Fühlst du dich jetzt angekommen? Fühlst du dich komplett?
Ja, nicht nur jetzt, seit dem 19. September 2019. Ja.
Wo gibt es noch Möglichkeiten, Hilfe zu kriegen? Es gibt Organisationen, du kennst super viele Leute, du bist Fürsprecherin, wahrscheinlich kennst du alles, was mit dem Thema Trans zusammenhängt. Wenn Familien merken, das könnte ein Thema bei uns sein, und junge Menschen das hören, was würdest du raten?
Also, raten würde ich, es gibt eine Seite, die vom Bundesministerium für Soziales, Frauen und Jugend, die heißt regenbogenportal.de, regenbogenportal.de. Und man kann dann ankreuzen, das Thema Trans interessiert mich für junge Menschen oder für Erwachsene. Und wenn man das hier ankreuzt, ich habe also angekreuzt Transgeschlechtlichkeit, Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, 34 Seiten mit mit Hinweisen, auch länderspezifisch. Also hier ist zum Beispiel Rosalinde in Leipzig. Mhm. Da braucht man jetzt, wenn man in Essen wohnt, sich nicht unbedingt hinzuwenden. Ja. Aber es gibt in Nordrhein-Westfalen viele Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Transidentität. Es gibt den Bundesverband Trans. Das Thema ist, also ich habe zum Beispiel angefangen bei der AIDS-Hilfe in Düsseldorf. Die hatten so eine Selbsthilfegruppe einmal die Woche. Da war ich aber nur anderthalb Mal, weil wir da, also da wurde so viel über Testosteron gesprochen. Das war jetzt so gar nicht mein Thema. Und die mein Thema waren, die waren aber alle schon weiter als ich. Und da saß ich dann so ein bisschen verloren dazwischen und habe dann gedacht, ich muss mir therapeutische Hilfe suchen. Und das war dann auch die, wie ich finde, klügste Entscheidung, die ich in dieser Situation treffen konnte. Und wie gesagt, und dann diese ganzen Organisationen, die lernt man im Laufe der Zeit kennen. Und ich glaube auch, also wenn man zum Beispiel in Essen sich an die Stadt, an die Gleichstellungsstelle wendet, die wissen auch, wo man hingehen kann.
Ein Mensch, der spürt, dass er nicht im richtigen Körper geboren ist. Jeder Mensch für sich hat seine schlimmste Angst, dass wenn er damit rauskommt. Was würdest du diesen Menschen sagen oder als Hilfe geben, dass sie trotzdem es machen? Also gibt es vielleicht etwas, was du jetzt im Rückblick sagen kannst, was helfen könnte?
Ja, das ist so schwer. Denn ich weiß ja, wie es vorher war und ich weiß, wie es danach ist. Ich kann nur sagen, die Zeit danach ist der helle Wahnsinn. Und das Leben, dieses Leben ist es wert, geliebt zu werden. Und wir bekommen dieses einzigartige Geschenk einmal. Wir können es einmal leben. Wir kriegen keine zweite Chance. Und ich möchte eigentlich, dass jede und jeder sagen kann, ich habe meine Chance wahrgenommen. Ich habe dieses Leben gelebt. Und deswegen, ja, ich verstehe diese Barrieren, die so junge Menschen haben. Und es ist nicht an diesen Betroffenen, das zu ändern, sondern die Gesellschaft. Wir müssen das verändern. Mhm. Und ich glaube, im Moment erleben wir einen Backlash. Ich hoffe, dass der nicht so lange dauert.
Ich auch.
Aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg waren.
Und dass es dann einfacher wird, dass man gar nicht diese Gedanken, die man hat, was könnten die anderen denken, wie ist die Gesellschaft, dass das gar nicht mehr so wird. Das wäre ja ideal, dass die Schwelle mini klein ist oder gar nicht da ist.
Ne? Überleg doch mal, du arbeitest in einem Unternehmen, in dem ausschließlich Menschen arbeiten, die ihr Leben gerne leben.
Toll. Für alles gut. Ja.
Was da an Kreativität möglich ist. Ja. Was bei mir zum Beispiel an Kreativität möglich, also ich betrachte mich als kreativen Menschen, hat man mir auch das eine oder andere Mal gespiegelt. Aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte die Kreativität, die ich aufs Verstecken habe, verwenden müssen, auch noch auf Projekte verwenden können, weil ich dieses Versteck nicht mehr brauchte. Ja. Mein Gott, was hätte das werden können? Nicht, dass ich jetzt traurig bin, sondern einfach, gib den Menschen die Chance, ihr Leben so zu leben, wie sie das möchten. Und dann kriegt ihr auch was zurück.
Dieses Gefühl der Freiheit, des endlich so sein Könnens, das ist, also ich sehe, es ist bei dir, also du bist nicht, wie gesagt, das habe ich schon mal gerade gesagt, das ist nicht bitter, das ist nicht, Mensch, hätte ich doch 20 Jahre noch mehr bekommen. Auch ich glaube, das ist auch ein wichtiges Instrument für das Glück, das persönliche Glück, dass man es so nimmt, wie es ist. Ne? Ich habe das Beste aus der Zeit gemacht, wie sie war, und jetzt kann ich das Beste aus der Zeit machen.
Ja.
So wie du bist, so wie du immer sein wolltest und komplett frei. Würdest du sagen, dass die Rente dann eigentlich auch die beste Zeit ist deines Lebens?
Naja, ich bin jetzt natürlich in einer Form unabhängig, die ist vor, ich muss jetzt niemand mehr fragen, kann ich Urlaub machen oder so. Ich kann reisen, wann immer ich will. Ich kann aber auch zum Beispiel, mir ist es ganz wichtig, die CSDs, also diese diversen Diversity-Veranstaltungen in den östlichen Ländern der Republik zu besuchen. Und da fahre ich fahre jetzt demnächst wieder nach Görlitz. Ich war in Bautzen, in Pirna, weil ich einfach zeigen möchte, ihr seid nicht alleine.
Du tust etwas dafür. Du tust etwas für die anderen Menschen.
Ich hoffe.
Ist eine neue Mission auch.
Ja, das ist es.
Liebe Georgine, vielen Dank. Vielen Dank für die vielen guten Einblicke und das Lebensbejahende, was du hast, was du wahrscheinlich vorher auch hattest. Da kannte ich dich zu kurz nur. Aber ich freue mich, dass ich sehe, dass du innerlich zufrieden und glücklich bist und dass das sowieso der richtige Weg war, aber dass du es lebst und das strahlst du aus. Vielen lieben Dank.
Danke. Danke dir.
Und euch lieben, lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Hinterlasst ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich. Habt einen wunderschönen Tag, seid glücklich und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und Papas seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.